herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Skisprung-Podcast 200 Inside Ski Jumping. Ich bin die Anna und an meiner Seite begrüße ich wie immer die liebe Sonja.
Hallo.
Ja, und es sind wirklich nur noch 3 Wochen bis zur neuen Wintersaison. Aber bevor diese anfängt, wollen wir zuerst mal nochmal die Sommersaison-Revue passieren lassen. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht. Da ist doch schon ein bisschen was passiert und wir wollen es uns natürlich nicht nehmen lassen, da nochmal abzuschließen, damit wir dann ganz frisch in den Winter starten können.
Jawohl, so machen wir das.
Ja, ja. Es ist wirklich einiges passiert, vor allem bei den Frauen. Ich glaube, mit denen fangen wir auch einfach mal an. Mhm. Die hatten Gott sei Dank fast so viele Sommer-Grand Prix wie die Männer, was uns dieses Mal wirklich sehr, sehr gefreut hat. Das Einzige, wo sie nicht dran teilgenommen haben, war in Hinsenbach, aber sonst konnten sie alle Stationen, die auch die Männer hatten, hatten die Frauen auch, was sehr, sehr toll war. Mitunter auch das Mixteam ganz zum Schluss in Klingenthal und ja, wir fangen, denke ich mal, mit Courchevel an.
Mhm.
Da natürlich, wir hatten es letztes Mal, glaube ich, schon angeschnitten, Courchevel, aber damit alles passt, damit alles zusammen ist, nehmen wir Courchevel einfach auch nochmal mit rein.
Genau, das können wir gerne machen. Dann haben wir das einmal von hinten nach vorne. Das war ja gleich der Einstieg in den Sommer Grand Prix.
Genau.
Im August ging es los.
Und wer hat gewonnen? Natürlich, direkt als erstes.
Ja.
Es hat gestartet, wie es aufgehört hat.
Richtig.
Mit Nika Preutz natürlich. Mhm. Wie sollte es anders sein? Und da hat man schon gedacht so, okay, wird sie wohl den ganzen Sommer so durchsliden mit den Gewinnen. Aber man muss sagen, wenn man sich das letztendlich anschaut, es war doch sehr, sehr gemischt. Und das ist das freut uns doch sehr, weil das ist Da ist man ein bisschen zuversichtlicher, wie es in der Wintersaison auch sein könnte, dass es nicht so eintönig ist letztendlich. Genau. Obwohl man es Nika natürlich sehr, 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 sehr gönnt, weil sie hat es auch einfach verdient. Aber ein bisschen Spannung schadet niemandem, ne?
Genau, also der Anfang sozusagen das erste Ergebnis des Sommers spiegelt im Grunde genommen eigentlich überhaupt gar nicht das Ende des Sommers wieder, so ein bisschen, ne? muss man sagen. Es kam ein wenig überraschend, wie du schon gesagt hast, Nika Preutz, danach Selina Freitag, die ja auch schon eine super Wintersaison abgeliefert hat, Kanadierin ja. Abigail Strait, Sarah Takanashi. Hat sich zu diesem Zeitpunkt schon abgezeichnet, dass die Japanerinnen einen ganz guten Sommer hinlegen würden mit 1, 2, 3, 4 in den fünf sogar in den Top 10. Das ist schon eine Hausnummer.
Ja, das ist wirklich verrückt. Und es zieht sich ja auch noch weiter, wenn man sich die weiteren Ergebnisse anschaut. Da bin ich echt gespannt drauf. Ich finde es halt sehr, sehr schade, haben wir schon oft besprochen. Man kann das vom Sommer nicht unbedingt in den Winter mit transferieren, weil nicht alle mit dran teilnehmen und so weiter und so fort. Ich kann mir aber vorstellen, dass es bei den Frauen hier und da, weil die in den ganzen Standorten doch schon sehr, sehr gut vertreten waren, doch so ein ganz kleines bisschen ableiten kann, wie es laufen könnte. Ja, aber natürlich, wie gesagt, kann auch wieder ganz anders letztendlich laufen.
Ja, das weiß man nie. Wir haben ja auch schon festgestellt in der Vergangenheit, dass sie so ein kleines bisschen irgendwie so einen Rhythmus eingependelt hat, dass gar nicht der darauffolgende Winter dann derjenige sein wird, sondern der danach. Also immer so mit 1,5 Jahren im Grunde genommen Zeit versetzt. Das wird natürlich nachher auch sehr interessant, wenn wir dann darüber reden, was bei den Herren so alles los war. Ja. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob sich diese ungeschriebene Regel irgendwie, die sich da eingependelt hat, ob das tatsächlich so kommt.
Ja, richtig. Weil es sind halt dann so Einzelleute, wo man denkt, naja, ist es jetzt wirklich daran auszumachen, dass so viele andere nicht da waren oder sind sie einfach wirklich stark? Also werden sie das wirklich auch mit in den Winter mit reinnehmen können? Also das wird echt spannend werden. Also ja, das ist richtig toll. Ja, und dann beim zweiten Tag hat dann Abigail Strait gewonnen, wo ich auch sehr, sehr überrascht bin. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie es für Abigail Strait in der Wintersaison läuft. Kann ich mir vorstellen, dass sie auch. Die war ja schon in der letzten Wintersaison gut mit dabei. Ich glaube, mit der kann man auch rechnen in der nächsten Wintersaison.
Genau. Vor allen Dingen brauchen wir ja auf jeden Fall eine, die kanadische Fahne dann auch hochhält. Na, ja. Wir haben ja dann gesehen im Laufe des Sommer Grand Prix, dass das für die Kanadier den erheblichen Rückschlag erlitten haben. Aber da kommen wir im Detail, würde ich sagen, später noch drauf zu sprechen, zur gegebenen Zeit. Ja, ja, aber wie, genau, Abigail Strait wird gucken müssen.
Ja, das ist schon, wenn es sowieso schon ein sehr, sehr kleines Team ist, ist das halt sehr, sehr schmerzhaft.
Ja, super schade.
Aber ja. Aber ja, genau. Da sprechen wir dann gleich nochmal drüber.
Bis zu diesem Zeitpunkt sah alles noch so aus wie gehofft, erhofft, wie geplant sozusagen. genau, und wie gesagt, es dachte auch jeder so mehr oder weniger, dass wir mit Annika Priots, ja, dass auch sie diesen Sommer dominieren wird. Aber es kam dann doch ein bisschen anders.
Ja. Ja, obwohl sich das in Whistler noch nicht so wirklich abgezeichnet hat, weil da Annika Priots mal wieder, ja, das Maß aller Dinge letztendlich war, hat beide Male, beide Tage gewonnen. Ja.
So, ich muss gerade mal meine Liste. So, genau. In Whistler ging es dann auch im Grunde, wie du gerade schon gesagt hast, so weiter. Also eigentlich eine Schablone oder davor, der Wettkämpfe davor letztendlich.
Ja.
Was natürlich auch irgendwo zeigt, wie stabil das Frauenspringen auch geworden ist über die Zeit. Ne? Also
auf jeden Fall.
Das ist einfach auch nicht mehr ein Zufall oder irgendetwas, sondern zeigt halt einfach auch ganz deutlich, wie stark die vorderen Athletinnen auch einfach aufgestellt sind.
Ja, und dass da vorne jetzt auch halt eine Japanerin wie Maruyama mit dabei ist, die man vorher noch nie wirklich gelesen hat, ist jetzt mit dabei, 98er Jahrgang. Hört sich sehr, sehr vielversprechend auf jeden Fall an, was sie auch den ganzen Sommer über gemacht hat. Toll, wenn das japanische Team nicht nur jemanden wie Sarah Takanashi hat, man weiß ja auch nicht, wie lange sie das noch macht, ne? Dass du dann weißt, okay, da kommen andere Leute nach, ist sehr, sehr gut. Wenn man sich zum Beispiel Polen anschaut, wir können ja sehr, sehr froh sein, dass wenigstens in der Heimat die Polen so ein bisschen auch mit dabei sind. Da haben wir ja auf Platz 5 und Platz 7. Und ich kann ihren Namen Twardosz, Anna Twardosz würde ich jetzt
Anna
mal sagen,
Twardosz.
Wird sie ausgesprochen.
Genau.
Ja, wird sie ausgesprochen. Da freut man sich ja schon drauf, dass man irgendwo auf den Ergebnislisten Polen lesen kann, so weit vorne.
Mhm.
Weil die haben ja ein Problem eher. Was das
genau.
Skispringen angeht.
Und dieses Problem ist ja auch schon länger bekannt. Ne? Also das ist ja etwas, was nicht unbekannt ist, sondern wir haben ja schon lange darüber geredet, auch immer wieder, dass es bei den Polen tatsächlich unheimlich schwer ist und die ganz lange irgendwie so ein bisschen diese Thematik Frauenskispringen, ja, wie soll man sagen, versäumt haben oder wie auch immer. Mhm. Gab da ja auch intern große Diskussionen, wie mit den Athletinnen dort umgegangen wird in Polen. Es ist so ein bisschen also schade, gerade auch, weil man gesehen hat, bei den Herren in den letzten, ja, sagen wir mal 2-3 Jahren, lief auch nicht mehr alles so rund. Und wenn dann auch das Frauenteam nicht am Start ist, dann ist auch irgendwann mal zappenduster, ne, für die Polen.
Ja, definitiv. Da müssen sie sich wirklich Gedanken machen. Deswegen, also es sind natürlich letztendlich, ja, gerade, man muss halt auch einfach sagen, meistens ist es so, dass sie bei den Heimschanzen einfach besser sind als auf anderen Schanzen. Deswegen schön, dass es auf den 5. und 7. Platz geschafft hat. Aber letztendlich, ob das jetzt auf andere Schanzen auch so kopiert werden kann, bezweifle ich. Und deswegen ist es immer noch schwierig in Polen. Das wird sich ja auch leider nicht ändern.
So schnell nicht.
Und so schnell leider nicht. Also da haben sie einfach ja schon viele Jahre versäumt und bis du das aufgeholt hast, bis du bei dem Punkt bist, wo du das Versäumte wieder aufgeholt hast, das dauert. Also das ist so schnell nicht zu kitten.
Ja, absolut. Und gut, da müssen sie gucken, wie sie, also wichtig ist natürlich, dass der Fall oder wie auch, ja, das klingt jetzt wieder so übertrieben, aber so dieser stetige Abstieg so ein bisschen, dass der halt nicht zu viel wird, ne? Weil da wissen wir, wie lange es dauert, da wieder rauszukommen aus dieser ganzen Angelegenheit.
Ja, da kommt so schwer raus, auf jeden Fall. Das ist das Problem.
Ja. Interessant ist auf jeden Fall, also wirklich wahnsinnig interessant ist das Ergebnis dann bei der dritten Station des Sommer Grand Prix in Rasenhof. Weil wenn man sich da das Ergebnis gerade des Samstags, des ersten Wettkampfes anguckt, also da, das ist schon wie so ein schlecht gemischtes Kartenspiel. Ja. Japan, Japan, Polen, Japan, 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 China, China, USA, USA. Okay.
Ja, da merkst du halt, dass die großen Nationen nicht mit dabei waren. Aber umso schöner, dass die anderen Nationen wirklich sowas von glänzen konnten. Es war letztendlich die Japan-Festspiele, kannst du schon fast sagen. Also an beiden Tagen sind zwei Japaner, Japanerinnen auf den ersten und zweiten Platz. Und danach kommt dann auch schon die Polin. Super, toll. Also wenn man, man muss das einfach nutzen. Wenn die, wenn die großen Nationen nicht da sind, können die anderen halt glänzen. Und das ist wirklich richtig toll.
Genau. Ja, und da zeigt sich natürlich dann auch die Teamstärke der JapanerInnen. Das muss man natürlich auch sagen. Ne? Also
das wird super sehr gut. Also, im Winter.
Genau, wir werden es auch dann zum Schluss, also es hat sich dann auch durchgezogen, so viel kann man schon mal spoilern, bis zum Ende des Sommer Grand Prix, dass die JapanerInnen sehr, ja, auch in der Mannschaftsstärke einfach sehr gut dastehen.
Ja, und ich glaube, das hat wirklich halt auch mit Olympia zu tun. Wir hatten es, glaube ich, mal in unserer, ich glaube, in unserer Japan-Folge mal thematisiert. Japan ist da sehr, sehr diszipliniert, was das angeht. Vor allem auch, wenn Olympia oder was auch immer, Weltmeisterschaften im eigenen Land stattfinden, sind sie sehr, sehr diszipliniert und wollen sich von ihrer besten Seite zeigen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es so ist, wenn sie generell in der Olympiasaison sind, dass die halt einfach nochmal, ne, zehn Ebenen mehr draufsetzen, um halt einfach ein gutes japanisches Team stellen zu können, um einfach auch Japan gut repräsentieren zu können. Und das merkt man, das merkt man halt jetzt schon. Es trägt jetzt schon Früchte und wir hoffen, sie können es halt auch mit in den Winter mit reintragen. Würde ich ihnen sehr, sehr gönnen.
Ja, absolut. Absolut. Also das muss auch, ist auch wichtig, gerade fürs Frauenskispringen nach, also es wird irgendwann eine Ära nach Sarah Takanashi geben. So.
Ja.
Und da muss was kommen, auf alle Fälle. Aber sie sind, wie du, wie wir schon festgestellt haben, wie du gesagt hast, auf einem guten Weg, damit das auch wirklich gut funktionieren kann. Ja, richtig.
Ja.
So, bis dahin sah die Welt also noch in Ordnung aus. Dann ist die ganze Mannschaft weitergezogen nach Italien, weil die Fiemme, die große Olympia-Generalprobe. Und die ist alles andere als gut gelaufen.
Ja, die ist sehr, sehr schlecht gelaufen für die ein oder anderen Athletinnen. Und das ist wirklich sehr, 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 sehr schlimm, wenn es vor der Olympiasaison ist. Wir haben insgesamt drei Stürze auf dieser Schanze gehabt. Zwei bei den Spezialspringerinnen und einer bei den Nordisch Kombinierten. Und es sind sehr, sehr große Namen, die wirklich bei Olympia hätten was reißen können. Sowas von reißen können. Also das ist super dramatisch. Einmal haben wir Eva Pinkelnick, die sich am Donnerstag auf der kleinen Schanze verletzt hatte. So schwer, dass sie halt ein Riss des vorderen Kreuzbandes hatte, hat einen Innen- und Außenbandmeniskusriss und einen Knorpelschaden im linken Knie. Also
sauber.
Einmal durch die Reihe weg. Ja. Und damit natürlich nicht für die Olympiasaison bereitsteht. Sie musste operiert werden, sie muss Reha machen, sie muss eigentlich wieder von vorne anfangen. Und es ist einfach so, so tragisch, weil sie hat halt einfach ein Verletzungspech. Schon 2016 hat sie sich verletzt, 2020 hat sie sich verletzt. Man hätte jetzt einfach gegönnt, dass er einfach in der Olympiasaison starten kann. Vielleicht sogar ihre letzte, man weiß es ja nicht, in der sie nochmal alles zeigen kann.
Genau, das ist halt gerade bei Eva Pinkelnick das Problem, dass sie halt auch nicht mehr die allerjüngste ist. Sie ist zwar eine skispringerische Spätzünderin, definitiv, aber trotzdem, sie wird natürlich auch nicht jünger. Und so eine große, schwerwiegende Verletzung, das ist schon eine Nummer. Also das ist auch fürs österreichische Team ein großes Problem. Und das Gleiche betrifft natürlich auch Alexandra Lutet. Es ist wahnsinnig schade und traurig, dass das gleich zwei so große Verletzungen sind auf dieser Anlage. Das ist halt eben auch das Problem daran, ja. Man hat dann im Nachgang das Ganze analysiert, hat festgestellt, dass die Anlage vielleicht nicht ganz hundertprozentig ideal konstruiert ist, hat es dann auch nochmal nachgebessert. Die ersten Sprünge dann dort haben gezeigt, okay, der Aufsprung Also der Neigungswinkel hat sich ein bisschen verändert und damit der Aufsprung ist ein bisschen weniger, ja, ich sage jetzt mal brutal, sodass eben diese großen, aber diese Thematik Knieverletzungen, die verfolgt uns ja auch seit Jahren schon, gerade bei den Frauen. Ja.
Das ist es, weil es waren halt jetzt wieder nur die Frauen, die gestürzt sind. Und man hat wirklich, also das muss man der FIS auch wirklich lassen, die haben wirklich sehr, sehr viel gemacht dieses Mal. Also haben es nicht so
Ja.
stehen gelassen und gesagt, ja, gucken wir mal und machen wir mal, sondern sie haben es wirklich, wirklich ernst genommen und nicht nur an der Schanze was geändert. Also es wurde nicht nur der Winkel des Schanzentisches nochmal angepasst und die Schanzengröße wurde auch nochmal angepasst, sondern es gibt auch neue Regelungen, was die Anzüge der Frauen angeht.
Ja.
Finde ich wirklich gut. Klar,
Genau.
man will den Gleichstand mit den Männern natürlich lassen. Man will natürlich gucken, dass sie immer gleichberechtigt sind, ne? Immer gleiche Regeln haben. Aber in manchen Situationen ist es vielleicht dann einfach nicht möglich. Und man muss dann halt ein bisschen was anpassen. Das finde ich auch in dem Moment gar nicht schlimm, weil es geht um die Sicherheit der Frauen.
Ja,
Und
na klar.
dann macht's halt. Macht's. Wenn das hilft, macht's auf jeden Fall. Was sie angepasst haben, ist einmal, dass sie den Umfang des Anzugs vergrößert haben, bis zu 5 cm über dem Körpermaß. Bisher waren es 4 cm, also ist 1 cm mehr geworden. Und das Maß der Schrittlänge wird um 2 cm vergrößert. Also, dass sie da auch ein bisschen Spielraum haben. Das bedeutet, sie haben ein bisschen mehr Fläche, was den Anzug angeht, was halt auch noch mal ein bisschen bei dem Ganzen helfen kann. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich die Änderungen letztendlich, ne, wie sich das letztendlich auch ins Live überträgt, sage ich mal. Aber ich bin einfach froh, dass sie es gemacht haben.
Ja, absolut. Also das muss auch sein, dass man da irgendeine Lösung versucht zu finden. Wäre natürlich schön, wenn man die Lösung gefunden hätte, bevor diese beiden großen Athletinnen sich
Richtig.
verletzt hätten. Aber gut, besser als nichts. Also wie du schon gesagt hast, die FIS bleibt wenigstens nicht untätig und versucht hier irgendetwas zu tun. Wir können schon froh sein, dass nicht wieder diese unsäglichen Diskussionen, ja, wie soll man sagen, aufkommen zum Thema, ja, können die Frauen, ist das Großschanze, geht das überhaupt, bla bla bla, dieses ganze
Ja.
Geschwätz, ne? So. Ja.
Können wir sehr, sehr froh sein, dass das nicht wieder losgegangen ist. Wäre nämlich ja
Ja.
mal wieder gefundenes Fressen gewesen für die, die sowieso schon dagegen sind. Aber da haben sich Gott sei Dank die, die gerne da mal laut sind, doch zurückgehalten. Beziehungsweise wir haben es Gott sei Dank nicht mitbekommen, wenn sie dazu was gesagt haben.
Genau.
Dann ist unser Puls
Ja.
dann Gott sei Dank doch
Gut,
runtergerunden
wir,
geblieben.
gewisse Leute, da halten wir uns auch ein bisschen vom
Gewisse
Finger.
Leute. Wer das nur sein könnte.
Grüße gehen raus.
Er
Die
fühlt sich
langen,
bestimmt
die langen,
angesprochen.
genau, die langen Hörer dieses Podcasts, die werden schon wissen, wen wir meinen.
Ja, also so kann man jemanden
Ja.
droppen, ohne den Namen zu droppen. Hallo?
Siehste? Es läuft. Ja, bisschen Galgenhumor, sonst funktioniert das hier ja auch alles
Ja,
nicht mehr, ne? Naja,
richtig,
wir
richtig.
wollen wirklich hoffen, dass wir Eva Pinkelnick und Alexandra Lüthi bald wiedersehen. Leider jetzt eben in dieser kommenden Wintersaison nicht. Das steht schon mal fest.
Ja,
Ist natürlich
sehr
überaus schade,
schade.
ausgerechnet in der Olympiasaison, dass das passiert. Aber nun ist es, wie es ist. Und dann werden wir gucken in der übernächsten Saison, dass wir beide dann hoffentlich stark wiedersehen und ein weiterer Olympiazyklus dann mit beiden dann auch rechnen können.
Ja,
Ja.
hoffen wir, kann man nur wirklich hoffen, gerade auch bei Eva Pinkelnick
Ja,
hofft man das sehr.
total. Ja.
Weil das wäre echt schade, wenn sie das nicht nochmal miterleben könnte,
Ja.
Olympia, weil es halt einfach was Besonderes ist. Ja, und wenn wir
Ja,
schon mal
absolut.
generell, wenn wir schon generell bei Eva Pinkelnick sind, müssen wir uns jetzt auch einfach mal die Mannschaft, die österreichische Mannschaft anschauen bei den Frauen,
Ja.
weil durch Eva Pinkelnick wirklich, wirklich ein großes, großes Loch gerissen wurde, muss man einfach sagen. Nicht nur, dass Eva Pinkelnick verletzt ist. Es gibt nämlich auch noch zwei Frauen, die aufhören, die ihren Rücktritt bekannt gegeben haben. Einmal Sarah-Marita Kramer, die aufhört, und Jacqueline Seifritzberger, die aufhört. Also es sind insgesamt drei österreichische Frauen, die nicht mehr für die Olympiamannschaft zur Verfügung stehen. Das sind drei Stück. Das ist wirklich, wirklich viel.
Das ist schon wirklich viel und das sind auch große Namen, ne? Also auch
Ja,
Sarah-Marita
ja.
Kramer ist natürlich also in der Saison, in der sie den Gesamtweltcup gewonnen hat, hat sie ja auch irgendwie alles in Grund und Boden gesprungen. Auch Jacqui Seyfriedsberger war immer eine Stütze des österreichischen Teams. Jetzt könnte man natürlich denken, naja, wenn es irgendeine Nation verkraften kann, dann die ÖsterreicherInnen. Das werden wir sehen, wenn man sich jetzt beispielsweise mal die kürzlich stattgefundenen österreichischen Meisterschaften anguckt. Da ist zwar bei den Herren ein großer Teilnehmerkreis gewesen, aber bei den Damen war das doch deutlich weniger.
Ja, ja, da das hatten ist schon wir heftig.
Mit, also gab es 8 Teilnehmerinnen insgesamt.
Ja.
Und das ist natürlich doch nicht ganz so viel, wie man jetzt vielleicht denken könnte in Österreich.
Das ist es halt. Und du holst ja auf jeden Fall 5 Athletinnen mit nach Val di Fiemme. Meistens sind es ja 5 Stück. Du hast 4 und du hast immer noch jemanden als Ersatz, falls was passiert. Das bedeutet, genau. Von 8 können sie 5 mitholen. Und dann musst du ja auch immer noch gucken, es gibt ein Nationalteam, es gibt einen A-Kader zum Beispiel. Im Nationalteam sind gerade noch Lisa Eder und Julia Mühlbacher. Das sind die einzigen, die noch im Nationalteam sind. Eva Pinkelnick fällt weg. Dann musst du schon in den A-Kader gehen, um dort dir die Athletinnen zu suchen, um zu Olympia mitzuholen. Da sind aber auch nur 2. Einmal Chiara Kreuzer und einmal Hanna Wiegele. Damit hast du 4. Und dann musst du gucken, ob du aus dem B- oder C-Kader dir noch jemanden holst. Wie jetzt zum Beispiel Luise Tritscher, die ist 5. geworden bei den Meisterschaften. Die ist eigentlich im C-Kader. Ja, muss man jetzt halt gucken, wie die sich halt auch vielleicht im COC oder im FIS Cup oder so schlägt. Da müsste man jemanden aus dem C-Kader noch mitholen als 5. Person.
Ist natürlich für die jeweiligen Personen sehr sinnig oder sehr eine gute Gelegenheit jetzt, sich da in nach ganz oben zu springen. Also, wenn wir jetzt mal die Qualität der Nachwuchsathleten, der Österreicher, der Herren mal hernehmen und davon ausgehen, dass das bei den Frauen nicht signifikant weniger qualitativ hochwertig ist, dann können wir uns dann natürlich auf trotzdem eine sehr gute Mannschaft freuen. Aber so ganz hundertprozentig werden wir es denen eben auch erst sehen, wenn es soweit ist.
Richtig, das ist es halt. Und man sieht halt auch einfach, dass das Luxusproblem, was die Männermannschaft hat, die Frauen nicht haben. Und das war einem nicht so wirklich bewusst, weil man sich nicht so wirklich damit auseinandergesetzt hat. Aber wenn man das jetzt halt so sieht, denkt man so, wow, also das ist ja wirklich das Gegenteil von der Männermannschaft. Die können die könnten 100 Männer aufstellen, die wären alle gut, aber ne, so gefühlt. Aber bei den Frauen, dass es da doch so eng ist, war mir persönlich und ich denke auch dir vorher nicht so wirklich bewusst, weil man gedacht hat, so, ne, Österreich, da, beide Geschlechter, perfekt, die sind sowieso ausgestattet, die können sich davon schreien, was Athletinnen angeht und Athleten.
Ja, genau, richtig, dachte man immer, ne, da ist ja immer ein unerschöpflicher Pool an Nachwuchskräften, die sich gegenseitig das Wasser abgraben.
Ja.
Sieht jetzt nicht ganz danach aus, erstmal bei den Frauen, aber wir werden, wie gesagt, sehen, was passiert. Wir wünschen den ÖsterreicherInnen natürlich dahingehend sehr, sehr viel Glück, dass sie da eine gute Mannschaft auch aufstellen können. Und natürlich wünschen wir Eva Pinkelnick ganz viel Glück bei der Genesung und dass sie ganz, ganz bald wiederkommt.
Ja, das hoffen wir sehr. Wir sind ja große Fans von ihr.
Ja, absolut. Also wenn irgendeine das hinkriegt und sich da durchbeißt, dann ist das wohl Eva.
Ja, ist so. Ist so. Also die hat schon so viel Erfahrung. Leider Gottes, aber ja, die ist einfach eine Kämpferin.
Genau. So, ich würde sagen, wir gucken dann an dieser Stelle mal auf das Ergebnis des COC. Wer denn da jetzt diejenige war, die ganz vorne lag? Wir hatten ja dann mit dem Abschlussspringen in Klingenthal nochmal auf deutschem Boden ein mehr oder weniger traditionelles Sommer-Grand Prix-Springen. Und wir erinnern uns mit Nika Priots, die den Sommer-Grand Prix-Auftakt dominiert hat. Die ist doch mit erheblich ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber doch mit einigermaßen im Abstand dann am Ende nämlich nur auf Platz 2 gelandet in der Gesamtwertung, denn die Japanerin Nasumi Maruyama hat den Sommer-Grand Prix sehr souverän gewonnen und hat auch über die ganze Saison oder über die ganze Sommersaison eine sehr, sehr stabile Leistung abgeliefert.
Ja, absolut. Und sie war auch bei allen Springen mit dabei und hat bei allen Springen das schlechteste Ergebnis war in Courchevel 6. Platz. Und sonst hat sie dritte Plätze, fünfte, einmal ein fünfter Platz, aber sonst war sie immer zweite, erste, dritte. Und das ist wirklich überragend. Und ich bin wirklich, die müssen wir definitiv auf unserem Zettel haben. Mal schauen, ob es wirklich sich bewahrheitet, was du auch vorhin gesagt hast. Ist es wirklich diesen Winter schon so oder ist es wirklich erst nach dem Winter? Ich bin gespannt.
Ja, das werden wir sehen. Weiß man hier nie. Auf Platz 3 Sara Takanashi gelandet, auch alle Springen mitgemacht. Das finde ich schon sehr stark, weil wir haben über Sara Takanashi auch schon ganz oft gesprochen, auch nicht mehr die allerjüngste. Also eigentlich ja rechnerisch betrachtet, ich wiederhole mich hier, immer noch die erfolgreichste skispringende Person aller Zeiten, was Weltcupsiege angeht, ja. Auf Platz 4 finde ich tatsächlich auch sehr erstaunlich mit Abigail Strait, der Kanadierin, die nämlich 2 Wochenenden nicht dabei war, trotzdem den 4. Platz errungen hat. Also ich bin sehr gespannt, wie ihr Winter dann ablaufen wird. Denn auch die KanadierInnen müssen einen schweren Rückschlag hinnehmen. Denn in Courchevel hat sich eben auch Alexandra Lutit so schwer verletzt, was natürlich für das kanadische Team... in Val d'Isère, Entschuldigung, was natürlich für die Kanadierin ein wahnsinniger Rückschlag ist.
Auf jeden Fall. Also letztendlich muss jetzt Abigail Strait die Fahne hochhalten, was sie natürlich gemacht hat, aber ja, wie wird es bei Olympia letztendlich laufen? Noch eine oder eine weg, die im Teamspringen mit dabei sein kann, die im Mixteam auch mit dabei sein kann. Es ist einfach, es wird sich zeigen, wie... ob sie das kompensieren können und wie sie das letztendlich kompensieren.
Genau. Und natürlich auch für Alexander selber ein großer Rückschlag, weil sie ja auch absolut Weltklasse-Athletin war und auch eine der Top-Anwärterinnen auf alle Titel, die es im nächsten Jahr gibt. Ja, also nicht weniger groß der Verlust sozusagen für sie selber, genauso wie bei Eva Pinkelnick dann auch selbst. Aber so ist es nun mal. Wir müssen jetzt abwarten, wie es weitergeht mit ihr. Sie ist sehr guter Dinge, dass sie dann eben, sobald es wieder möglich ist, da anknüpfen kann, wo es aufgehört hat. Aber auch da ist immer das Risiko, funktioniert das wirklich oder kann man an die großen Erfolge nicht mehr anknüpfen? Das wird man sehen.
Ja, es hat ja nicht nur körperliche Auswirkungen, sondern halt auch einfach psychische Auswirkungen vom Kopf her. Und du musst ja auch nochmal gucken, traust du dir das noch zu? Manche hören ja sogar auf, weil sie sich nicht mehr zutrauen, weiter auf großen Schanzen zu springen, ne? Weil einfach das Trauma von den Stürzen, die sie erlebt haben, einfach zu groß sind. Nur Daniel Andretande muss man da aufzählen, der irgendwann auch nicht mehr, der hat viele schlimme Stürze mitgemacht und irgendwann, ne, kannst du da nicht einfach so leicht und fluffig da noch weitermachen, sondern hast immer im Hinterkopf, dass da was Schlimmes passieren kann. Ja. Aber hoffen wir, und da gehe ich jetzt mal so von aus, Alexandra Lutit ist eigentlich jemand, die wirklich eigentlich sehr, sehr frisch ist und sehr, sehr motiviert. Und ich glaube, die lässt sich davon nicht so schnell unterkriegen. Bin das ich mir ziemlich ich sicher.
Nicht. Ja, da bin ich mir auch relativ sicher, dass das gut werden wird, ja. Genau, wir haben dann mit den Plätzen 5, 6 und 7 noch 3 weitere JapanerInnen in der Gesamtwertung in der Top 10. Dazu muss man natürlich sagen, wie das immer so ist beim Sommer Grand Prix, es macht ja nicht jeder jedes Springen mit, sondern die JapanerInnen, wenn ich das hier richtig sehe, waren eigentlich die einzigen. Ja, genau, die alle Springen auch tatsächlich mitgemacht haben. Das muss man natürlich dann in gewisser Weise auch in Relation betrachten. Wir werden sehen, wie viel das am Ende in Anführungsstrichen wert ist, wenn dann die großen Nationen alle wieder da sind im Winter, in der Wintersaison. Aber trotz allem finde ich das schon eine sehr starke Mannschaftsleistung der JapanerInnen.
Auf jeden Fall. Und ich finde, man kann bei den Frauen noch mal so ein bisschen anders drauf blicken, weil die einzigen, die nur 5 Springen von 9 mitgemacht haben, sind Abigail Strait und Selina Freitag auf Platz 9. Und Juliane Seifert hat 6 Springen von 9 mitgemacht, aber alle anderen haben entweder 8 oder 9 Springen von 9 mitgemacht. Mhm. Und das finde ich dann schon nochmal, das werden wir dann gleich auch bei den Männern uns mal angucken, wer wie viele Springen mitgemacht hat. Und man wird sehen, bei den Frauen ist das nochmal viel repräsentativer letztendlich als bei den Männern, weil dann doch die viele auch einfach alle Springen mitgemacht haben und nicht hier so, ne, mal kurz reingekommen sind, gewonnen haben, abgeräumt haben, wieder gegangen sind. Was man dann halt nicht in Relation stellen kann einfach.
Genau. Ja, das ist halt immer die Sommer-Grand Prix-Sache, ne? Ja, das darf das man einfach nie ganz vergessen, dass das doch immer sehr wankelmütig alles noch ist. Deswegen alles natürlich immer mit gewissen Fragezeichen zu betrachten, weil wir werden sehen, was dahingehend dann im Winter passiert. Da kann man sich das nicht leisten, dann die ein oder anderen Sprünge und Springen auszulassen.
Nee. Ich finde es sehr schade, dass man es jetzt halt wirklich nur als Trainingssession sieht. Früher war das ja anders. Da hat man den Sommer Grand Prix wirklich auch von allen Nationen ernst genommen. Da haben die meistens nicht ausgelassen, sondern haben es wirklich auch als Training genutzt, aber halt auch als Vorbereitung für den Winter genutzt. Aber es ist halt seit einigen Jahren einfach sehr, sehr zurückgegangen, dass du eigentlich nur noch in Hinzenbach und in Klingenthal, gerade in Klingenthal letztendlich nochmal die Creme de la Creme hast. Finde ich sehr, sehr schade, weil es ist halt auch für kleinere Nationen einfach schön zu sehen, wo stehe ich im Sommer eigentlich. Wenn halt mehr Nationen teilnehmen würden, dann wäre es für die halt auch noch mal ein bisschen einfacher, vielleicht noch mal an der anderen ein oder anderen Stellschraube zu drehen, weil sie haben ja noch ein paar Wochen Zeit.
Genau, ja klar. Und was natürlich auch immer sehr interessant ist, ist im Sommer die Regeländerung, werden ja in der Regel im Sommer eingeführt und damit auch so ein bisschen die Anpassung, ne? Das führt ja immer wieder dazu, dass gerade am Anfang auch mal die ein oder andere Disqualifikation war, auch dieses Jahr so stattfindet, weil die Anzugmaße oder Vorgaben sich geändert haben und dann ist man noch nicht ganz hundertprozentig drin. Das war, wie gesagt, dieses Jahr auch so, deswegen ich würde das gar nicht so hoch bewerten, weil das eigentlich auch jedes Jahr so zu sehen ist, bis sich alle so ein bisschen auf die neuen Regeln eingegroovt haben. Genau, gerade jetzt, meine, da war Anfang, wurde dann ein Norweger disqualifiziert, haben natürlich alle wieder geguckt, ein Norweger, aber das ist halt nun mal dann auch manchmal so, ich finde, das muss man jetzt auch nicht höher hängen, als es notwendig ist.
Nee, man muss jetzt auch irgendwann halt mal einen Strich drunter ziehen einfach. Also man kann es jetzt nicht, wir haben jetzt wirklich da viel drüber gesprochen, über die ganze Thematik und ich glaube, es sind die richtigen Schlüsse gezogen worden und es sind die richtigen Sperren gegeben worden oder Geldbußen und so weiter und so fort. Und irgendwann muss man dann jetzt auch mal einen Strich drunter ziehen und sagen, okay, weil man kann nicht immer diesen negativen Vibe immer wieder mitziehen, weil das sind wir von der Ski-Jumping-Family halt auch einfach nicht, dass wir müssen da jetzt irgendwie mal wieder so ein bisschen, ne?
Ja, weiter gucken jetzt auch, ne?
Ja, so, richtig.
Das war jetzt ein großes Thema, wobei man auch jetzt sagen muss, die beiden betroffenen Athleten Lindwig-Vorfang haben sich die Tage jetzt auch nochmal geäußert und haben auch nochmal ein bisschen Öl ins Feuer gegossen. Das die einen oder anderen, die da jetzt so laut krakeelen würden, die hätten noch selber Dreck am Stecken, so übersetze ich das jetzt mal. Wobei sie natürlich jetzt nicht gesagt haben, wen sie damit meinen. Jetzt gibt es ja die große Rätselraterei, wen sie meinen könnten, konkrete Athleten eventuell, also beispielsweise auch an Andreas Wellinger, der sich ja da berechtigterweise, wenn man sich das Ergebnis der Weltmeisterschaft auf der Kleinen Schanze anschaut, beklagt hat, oder ob man vielleicht Richtung Polen schießt, weil ja auch aus Polen ja ganz laut, also man sich denkt, mein Gott, Leute, ganz ehrlich, ihr seid eigentlich echt glimpflich davon gekommen mit der Strafe, ja. Richtig. Ihr habt eine Sperre bekommen, die hat sich weitestgehend über den Sommer gezogen, der Winter ist davon im Großen nicht betroffen, ja, ihr musstet ein bisschen Kohle abdrücken, Strafe, ist es jetzt aber auch, glaube ich, schmerzhaft, aber verkraftbar. Und nun ist gut. So,
also aber sowas ich. Von. Richtig. So. Richtig. Es hätte ganz, ganz anders kommen können. Sie hatten jetzt eine Sperre gehabt, ja. Die war aber im Sommer. Die hätte auch im Winter sein können, wo sie die ersten paar Orte nicht mit dabei sind. Und das zählt letztendlich für den Gesamtweltcup. Und wenn du dann die ersten drei, sage ich jetzt mal, drei Orte nicht mit dabei bist, dann hast du wirklich Pech gehabt. Das kannst du fast nicht mehr aufholen. Genau. Das ist schon wirklich heftig. Aber es war der Sommer. Also chillt mal bitte. Und jetzt ich finde es wirklich verbittert einfach, auch von Lindwig, der ja auch schon nach Courchevel, nachdem er ja gewonnen hat, gesagt hat, ach ja, und so weiter, das habe ich denen mal gezeigt und so. Leute, es ist jetzt wirklich, wirklich gut. Also, ne, reflektiert das gerne für euch, aber bitte auch mit einem gesunden Maß reflektiert es, nicht so abgehoben und dann geht's weiter, ne?
Ja, weil wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, ne? Wir haben es alle gesehen. Es gibt
ja
kein Gerücht, es gibt halt Filmaufnahmen und es wurde
richtig
nie abgestritten, dass es, ob ihr das jetzt wusstet oder nicht, müsst ihr mit eurem eigenen Gewissen vereinbaren, keine Ahnung. Aber Fakt ist, da ist halt auch einfach Scheiße gelaufen. So.
Richtig.
Also ich würde sagen, wir sollten jetzt alle mal da jetzt den Gras drüber wachsen lassen und und gut ist es so. Und nicht
richtig
immer, und wenn dann, ey Leute, nicht immer diese öffentlichen Schlammschlachten. Ne? Das sieht halt auch
ja
für keinen gut aus, weil so, wann guckt denn bitte schön die Weltöffentlichkeit zum Skispringen? Fischschanzentournee, wir kennen das.
Ja.
Und wenn so ein Mist passiert. Toll.
Ja. Also. Genau. Dann sind wir in aller Munde.
Ja.
Toll. Also, nee, bitte
danke
nicht. Also wirklich. Also das können wir
genau
uns wirklich hängen. Und wir sind halt auch eigentlich ein dramafreier oder freie Sportart.
Ja.
Lassen wir es bitte dabei. Wirklich.
Genau.
Also das lassen wir bei Fußball oder bei, keine Ahnung welcher Sportart, aber beim Skispringen.
Radfahren.
Das, ja, genau. Genau. Aber beim Skispringen bitte jetzt wieder. War schlimm,
ja,
war einer der schlimmsten Skandale, die wir mitgemacht haben. Aber ja, es reicht jetzt.
Gut, genau. So, wir haben gesprochen, also bitteschön, jetzt wird sich dran gehalten, ja?
Ja, bitte.
So. Gut, ich würde sagen, wir gucken mal zu den Herren. Sommergruppen. Was haben die? Die haben auch Courchevel vor sich gehabt als allererstes. Wie du
ja
gerade schon gesagt hast, erster Sieg natürlich Marius Lindwig, war natürlich jetzt wieder mal direkt ein Knaller. Dahinter Philipp Raimund und ein Kobayashi, aber es ist nicht der erste und nicht der zweite. Nein, es ist der dritte Kobayashi gewesen, Sakutaro Kobayashi, der glaube ich mit den anderen beiden Kobayashis nichts zu tun hat.
Genau.
Ich glaube, Kobayashi ist einfach nur ein sehr bekannter Name in Japan.
Richtig, ja, das hatten wir ja schon mal recherchiert.
Genau. Dahinter Niklas Bachlinger, den Namen werden wir uns merken, denn der hat sich mit nach vorne gesneakt und ist auch nicht mehr abgehauen von da.
Nee, wirklich nicht. Und das ist halt mal wieder, es ist mal wieder ein unbekannter Österreicher, der antritt und ja, direkt mal abräumt, ne?
Ja, also zumindest so ein bisschen, also weit.
So ein bisschen.
Also noch so ein bisschen Greenhorn oder wie auch immer. Zumindest im großen Weltcup vorne Dings. So. Genau.
Genau.
Genau, dann hatten wir am Sonntag eben besagten Niklas Bachlinger, der dann auch schon mal direkt gewonnen hat. Also auch da schon wieder, Achtung, ein Österreicher, ein Jüngling.
Oh ja,
Gott, der arme
genau
Kerl. So, hebt ab und springt gleich ganz nach vorne. Die ein oder andere etwas ältere Person, die inzwischen wahrscheinlich schon ein bisschen graue Haare hat, ich schließe mich dem an, wird eventuell an einen Herrn Schlierenzauer in dem Moment gedacht haben, der ähnlich von ganz hinten nach ganz vorne kam.
Mhm. Ja, so, da bin ich mir sicher, dass du da dran gedacht hast.
Natürlich, das passiert mir ständig. Dahinter unser deutscher Sonnenschein, Philipp Raimund, immer gut gelaunt, immer souverän und selbstkritisch und im Sommer jetzt auf einmal ganz oben auf dem Podest.
Ja, und das, den Namen müssen wir uns natürlich auch behalten, werden wir jetzt noch öfters hier hören, wenn wir die Liste durchgehen. Ich bin super gespannt. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, was er abreißt. Ich könnte mir vorstellen, dass er den Fluch von erst übernächste Saison aufhebt und nächste also in der Wintersaison wirklich vorne mit dabei ist und die deutsche Fahne vor allem hochhalten könnte, weil dazu kommen wir dann auch noch, wie es mit den wie es mit den anderen Deutschen so abgelaufen
genau
ist.
Ja, würde ich auch sagen, warten wir mal einen Moment ab, wie es da weiterging. So, dann ist auch hier der ganze Tross weitergezogen nach Wiesler. Damen und Herren haben ja die gleichen Stationen gehabt. In Wiesler, wie immer, traditionell ein Pole ganz vorne und auch mit Kamils Dorf auf Platz 3, mal wieder King Kamil, der vorne mit dabei war. Das ist natürlich auch super schön. Wir wissen von Kamils Dorf, er hat das jetzt kürzlich mitgeteilt, dass das seine letzte Saison sein wird. Das finde ich schon mal gut,
ja,
dass er uns da seelisch und moralisch schon mal drauf vorbereitet.
Richtig,
danke an dieser
danke
Stelle. Aber das ist natürlich schon auch wieder eine absolute Ära, die da zu Ende geht mit Kamelsdorf. Es wird für die Polen
ja
ein großer Rückschlag sein. Sie haben dann eine weitere Legende neben Adam Malisch. Und dieses Loch, das er hinterlässt, diese Fußspuren, in die tritt so schnell niemand rein.
Nein, das ist auch genau das, was wir vorhin bei den Damen thematisiert haben, ist bei den Herren ja auch schon sehr, sehr lange. Sie haben die Springer noch, aber die Springer sind auch schon etwas betagter, sage ich mal so. Es wird sehr, sehr schwer werden, gerade was den Nachwuchs angeht, jemanden zu finden, der das nochmal so machen kann. letztendlich.
Ja, total.
Das sehe ich aktuell absolut noch gar nicht, dass das passiert.
Nein, also das ist auch wirklich ein absoluter Ausnahmetalent, Athlet gewesen, Kammelsdorf. Ja. Oder er ist es ja noch, ich springe schon in eine Vergangenheitsform, Entschuldigung.
Oh Gott.
Er ist es ja noch, aber naja. Ich denke mal, wir werden uns zum Ende der Saison hin irgendwann nochmal in einer gesonderten Folge Kammelsdorf widmen, würde ich sagen. Ja. Das hat er verdient.
Das definitiv. Das müssen wir machen.
So, genau, der Sonntag sah ein bisschen ähnlich aus. Auch hier Niklas Bachlinger, also spätestens da war klar, oha, der möchte gerne die Sommerkrone mitnehmen oder zumindest mal drum kämpfen. Danach Okuk, ein Kasache, Daniil Vasiljev. Danach mit Wladimir Tsukravski mal wieder ein Bulgare vorne mit dabei. Ist natürlich auch schön, Wladimir Tsukravski ist ja auch längst eine absolute Größe im Herrenskispringen geworden.
Auf jeden Fall. Und er war vor zwei Sommern, war er zusammen mit Gregor de Schwanden der Sommerstar. Schlechthin.
Genau.
Schön, dass er das jetzt nochmal wenigstens in Wiesler nochmal so ein bisschen unter Beweis stellen konnte, dass der Sommer ihm wohl ganz gut liegt.
Ja. Ja, total, ne? Sonst immer nur bekannt für seine vielen, vielen Disqualifikationen. aber egal, wir mögen ihn trotzdem alle.
Genau.
Genau, auch hier natürlich die Polen, das polnische Publikum mit Platz 4 und 5 befriedet, auch mit Platz 8, Maciej Kort. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Dawid Kubacki auf 11, Alexander Schnieschol auf 12 gelandet. Das ist natürlich immer in Polen wahnsinnig wichtig, dass da die Herren auch dementsprechend vorne mit dabei sind.
Ja, wenn das auch aufhören würde, dass sie da nicht wenigstens glänzen, dann müssten wir uns noch mehr Sorgen machen.
Dann wäre richtig, uiuiui. So, dann ging der ganze Tross weiter nach Rasnow auf die Normalschanze. Und wer soll bitte anderes auf einer Normalschanze gewinnen als natürlich Dawid Kubacki, der Normalschanzenkönig. Es ist immer wieder faszinierend.
Ja, egal welche Form er hat, ne? Also, ja, er gewinnt dann einfach mal, finde ich auch. Also bin ich auch sehr gespannt, wie er sich letztendlich auch im Winter zeigt. Letzten Winter war ja wirklich sehr, sehr schwierig für das ganze polnische Team, aber gibt einem ja dann doch irgendwie schon ein bisschen Hoffnung, dass er daraus irgendwie ein bisschen was schöpfen kann und das mit in den Winter mit reintragen kann.
Ja. Ja, hoffentlich.
Weil er kann es.
Aber auch Dawid Kubacki ist halt auch nicht mehr der Allerjüngste, das darf man auch nicht vergessen. Nee. Also wir haben diese Thematik über Alterung des polnischen Teams natürlich auch immer wieder angesprochen. Dieses Thema ist auch weiterhin auf dem Tableau. Also die allermeisten bei den Polen sind am Ende ihrer Karriere. Ob es jetzt wirklich so ist wie bei Kammelsdorf, dass tatsächlich jetzt die letzte Saison ist oder ob man das noch ein, zwei Jahre hinzieht. Aber spätestens dann muss da ein großer Umbruch passieren, weil ansonsten, ja, hast du halt einfach eine Opa-Gang, die da steht, ne?
Richtig.
So aus skispringerischer Sicht.
Hast du ja jetzt schon. Also der Jüngste ist Alexander Snitschol mit 1994.
Ja.
Also, ne, 31.
Das ist auch schon.
Das ist halt auch schon ein Alter letztendlich für einen Skispringer. Dawid Kubacki ist 35. Klar, Kammelsdorf ist 87 geboren, also 38.
Ja,
38.
Geht auch schon in die Richtung, ne?
Genau, Piotr Jüler, wo hatte ich ihn? Ist genauso alt wie Wiesdorf, die ist auch 87. Ja, und dann hast du wirklich einen Alexander Snitschol mit 1994, also 31, der gerade, oder wie sieht es mit, Maciej Kot ist auch 91, also ist wirklich der 94er Jahrgang, der da der Jüngste ist. Und das ist halt auch schon 31 und das ist für einen Skispringer auch schon älter, sag ich mal. Ja. Man will ja nicht, Gott, man will es ja nicht zu böse malen, aber ja, ist einfach so.
Genau, man muss es einfach immer in der entsprechenden Relation sehen. Ne? Also die sind in ihren besten Jahren, aber aus Skisprungersicht ist es halt einfach schon alt und am Ende und dann ist schwierig. Also ich bin gespannt, welche Maßnahmen die Polen in den nächsten ein, zwei, drei Jahren ergreifen, um hier den Umbruch auch hinzukriegen.
Richtig. Ja, bin ich auch sehr gespannt drauf.
So, ich würde sagen, wir widmen uns der nächsten Station, denn auch die Herren sind natürlich mit Valiviam in die Olympia-Generalprobe gegangen.
Ja, bei denen ist es ein bisschen besser gelaufen. Da gab es Gott sei Dank keine Verletzungen. Können wir ja schon mal wirklich
das ist gut.
Ja, drei Kreuze machen. Mhm. Aber ja, wird auch für die definitiv eine Herausforderung werden, letztendlich auch sich jetzt nochmal umstellen zu müssen, weil ich glaube einfach, dass so auch so eine kleine Veränderung an der Schanze einfach was anderes sein wird, gerade für jemand, der sehr, sehr sensibel und gerade diese Sportart ist einfach sensibel. Mhm. Bin ich mal gespannt. Also haben sie jetzt schön eine Generalprobe gemacht, aber da hat sich dann doch nochmal ein bisschen was verändert. Bin gespannt, wie es letztendlich dann läuft.
Ja. Sehr interessant, vor allen Dingen auch hier, wenn man sich die Ergebnislisten anguckt, dass auch bei dieser Station dann auch die Österreicher mit ihrer Top-Mannschaft am Start waren, was dann auch dazu geführt hat, dass sie auch gleich dominiert haben. Also mit Jan Hörl und Daniel Czofenik, auch auf Platz 4 Maximilian Ordner, auf Platz 8 dann Niklas Bachlinger, auf Platz 10 Stefan Kraft, also gleich ganz vorne mit eingestiegen. Das ist natürlich auch nicht, also das ist natürlich auch schon sehr, sehr klug sozusagen gestaltet, dass man sich diese Anlage gleich mal angeschaut hat, um da vorbereitet zu sein. Ja, ich denke, das ist schon ein ganz gutes Abbild dessen, was uns erwarten wird, auch im Winter, nämlich die Österreicher natürlich auch wieder ganz vorne mit dabei. Umso schöner, dass mit Philipp Raimund auf Platz 6 dann auch ein Deutscher dabei war, der sich da mit ran sneaken konnte.
Ja, definitiv. Also die Deutschen waren auch in Val di Fiemme mit dabei, aber war wirklich sehr, sehr durchwachsen, muss man einfach sagen. Mhm. Wenn man sich die Donnerstagergebnisse anguckt, wie du sagst, Philipp Raimund auf 6, dann erst Luca Roth auf Platz 16, der nächste Deutsche, Felix Hoffmann auf Platz 17 und ein Andreas Wellinger auf Platz 22. Karl Geiger 29. ist jetzt auch nicht so toll und Pius Paschke hat es noch nicht mal in den zweiten Durchgang geschafft, ist 36. geworden. Irgendwie kriege ich da, ja, Flashbacks.
Schon Stresspusteln.
Kriegt man schon posttraumatische Belastungsstörungen vom letzten Winter, aber zeichnet sich irgendwie gerade noch mal so ein bisschen ab. Hoffentlich ist es wirklich nur eine Momentaufnahme und sie können noch mal ein bisschen was für den Winter machen. War nämlich samstags dann beim zweiten Einzelspringen auch wieder sehr, sehr durchwachsen letztendlich, außer Philipp Raimund, der den dritten Platz gemacht hat, hinter Ryo Kobayashi und Manuel Fettner, der den zweiten Platz gemacht hat. Yay! Freut uns natürlich sehr. Krass, und auch ein Ante Landicek taucht jetzt hier auf. Ist Fünfter geworden. Yay! Den muss man natürlich auch mal ganz kurz erwähnen. Also die Slowenen waren natürlich auch mit am Start und wollten sich die Olympiaschanze einmal anschauen. Aber zu den Deutschen, der zweite beste Deutsche an dem zweiten Tag war Karl Geiger auf 21 und Andreas Wellinger auf 23. Und zwei Stück haben es wieder nicht in den zweiten Durchgang geschafft. Also wir können froh sein, dass Philipp Raimund aktuell die Fahne hochhält und zwar sehr, sehr hochhält, muss man einfach sagen.
Total, total. Ich würde an dieser Stelle gerne einmal darauf hinweisen wollen, dass wir mit Platz 46 an diesem Tag, ist mir gerade aufgefallen, ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht geguckt, ob das am Tag davor auch schon so war. Ist egal, jedenfalls. Ihr werdet euch sehr freuen, diesen Namen endlich mal wieder im internationalen Skispringen zu hören. Mackenzie Boyd-Klaus. Ich hatte ja schon ein bisschen befürchtet, den sehen wir nicht mehr, but he is. Also wir sehen ihn, er wird, offensichtlich hat er wieder Lust zu springen und hoffentlich sehen wir ihn auch im Winter, ne? Also den lieben wir ja auch alle.
Ja, auf jeden Fall. Den muss man einfach lieben.
Ja. Sollen wir einmal auf die Gesamtliste gucken, ob er da bei den anderen auch war. Okay. Gucken wir uns erstmal Klingenthal, würde ich sagen, an.
Ja, Hinzenbach kommt noch.
Ach so, ja. Ach, stimmt, ja. Die Herren waren ja in Hinzenbach.
Die haben das ja. Die durften ja nach Hinzenbach.
Stimmt. Guck mal, Hinzenbach habe ich schon ganz völlig verdrängt gehabt.
Kann ich verstehen. Wenn die Frauen das nicht haben, denkt man, naja, vielleicht haben die Männer das auch nicht. Aber es ist leider immer noch so.
Okay, dann erzähl uns, was war in Hinzenbach los?
Ja, da muss man auch auf jeden Fall drüber reden, weil samstags kein geringer als Philipp Raimund seinen ersten, ich nenne es jetzt mal, Weltcupsieg ist es ja nicht, aber seinen ersten Sieg holen konnte.
Sehr gut.
Vor Daniel Tschofenig und Jan Hörl. Können wir das mal bitte wirklich hochhalten?
Bitte so einmal aufstehen, Applaus, ja, bitte hier bitte. An dieser Stelle mal, ja.
Bitte. Also sehr, sehr knapp, aber wow. Also das ist wirklich ein richtig gutes Ergebnis. Es ist nicht so, ach ja, es war keiner mit dabei, er hat dann mal gewonnen, sondern es waren wirklich sehr, sehr große Namen mit dabei. Wenn man sich auch anguckt, wer auf den weiteren Plätzen ist, kam jetzt doch auf 4, Clemens Leitner auf Platz 5, Sakutaro Kobayashi auf Platz 6, Ryuyo Kobayashi auf Platz 7. Also ne, da reihen sich wirklich die krassesten Namen hinten an und Philipp Raimund hat gewonnen. Mega cool. Wenn wir das, wir haben ja vor, uns wieder Namen zu sagen und die einzuordnen. Also Philipp Raimund wird bei mir ganz oben eingeordnet. Ich glaube da wirklich dran dieses Mal. Ich glaube da dran. Genau. Wie bei Andreas Wellinger letztes Jahr.
Ich wollte gerade sagen, wir machen wieder unser allseits beliebtes, mal gucken, wie weit wir diesmal daneben liegen, Spiel. Ja. Macht euch bereit. Einer der nächsten Folgen ist es dann soweit.
Auf jeden Fall, das muss sein, das können wir schon mal anteasern, dass das kommen wird. Mhm. Und Philipp Raimund, ich glaube, ich habe das im Gefühl, dass wir den hoffentlich ziemlich weit oben anbringen können, weil auch am zweiten Tag war das einfach, hat er den 4. Platz zwar nur gemacht, aber auch da wieder, wenn man sieht, wer da mit dabei ist, Jan Hörl ist Erster geworden, Tschofenig Zweiter geworden, Ryuyo Kobayashi Dritter geworden, da reiht er sich wirklich hinter wirklich richtig, richtig guten Leuten ein. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, bei Hörl und Tschofenig, die werden auch wieder bis sonst wohin springen. Ich glaube, deren das wird nicht abreißen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also warum auch, ne? Da muss aber sich dann da trotzdem auf Platz 4 zu etablieren. Und ich meine, wir reden, also ne, wie ihr ja schon festgestellt habt, wir reden ja, dass der ganze Sommer war ja gut. So, das ist ja nicht richtig. Eine einmalige Angelegenheit, weil die Anlage gerade gut passt oder sowas. Also das ist schon, das lässt schon wirklich groß hoffen für Philipp Raimund, definitiv.
Ja, auf jeden Fall. Und da haben sich die Deutschen dann so ein bisschen verbessert, zumindest mal am zweiten Tag, da war auch Andreas Willing auf Platz 7, also auch in den Top 10. Zwei Deutsche in den Top 10, hört sich jetzt nicht nach viel an, aber ist wenigstens schon mal was. Deswegen, wir greifen alles. Wir greifen an jedem Strohhalm fest, den wir kriegen können, was das angeht.
Ja, total. Ja, das klingt doch vielversprechend auf jeden Fall erstmal.
Ja, definitiv.
So. Ja. Und dann waren wir auch schon fast am Ende unseres Sommer-Compris. Dann ist das Ganze nämlich auch nochmal nach Klingenthal gegangen. Mhm. Und auch hier von Seiten Philipp Raimund super abgeliefert, souverän, zweiter Platz hinter Ryuyo Kobayashi vor Domen Prius. Achtung, Domen Prius, auch wieder da. Große Anlage, großer Name.
Ja. Und die nächsten Namen auch. Rennick Nikaido. Der auch schon vor, glaube ich, auch 2-3 Sommern wirklich richtig gut mit dabei war, der es nicht in den Winter tragen konnte. Und dann 5. Platz Kranerüth. Halvor Egner Kranerüth. Hat man auch jetzt auch schon lange nicht mehr gelesen. Ist auch mal wieder am Start gewesen.
Pius Paschke, Platz 6. Wunderbar. Mhm. Also auch richtig hier, große gut. Anlage. Danach Jonas Schuster. Also auch hier ein Nachwuchsathlet, bekanntermaßen der Sohn des ehemaligen Bundestrainers Werner Schuster, der sich da über die Jahre jetzt auch wirklich einen guten Namen gemacht hat. Und mal gucken, ob er das schafft, dauerhaft im österreichischen Team jetzt auch zu bleiben, die ja offensichtlich genauso stark sind, wie sie immer waren. Ne?
Ja, definitiv. Also die, wie gesagt, müssen sich überhaupt gar keine Sorgen machen, dass dann jemand letztendlich nachkommt. Was die anderen Deutschen wie das ausgesieht, schwierig. Wir haben Andreas Willinger noch auf 26. Ein Karl Geiger hat es noch nicht mal über die Quali hinweg geschafft. Er ist 53. geworden, ist also nicht in den ersten Durchgang gekommen. Genauso wie Yannick Feist und Luca Roth, die 51. und 52. geworden sind bei der Quali, also auch da nicht dran teilnehmen konnten am Grand Prix.
Schwierig.
Schade, es ist wirklich schwierig. Also ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie das Ganze läuft. Aber trotzdem, ein Star haben wir am Himmel und das ist Philipp Raimund. Der hat nämlich damit auch den Sommer Grand Prix Gesamtcup gewonnen. Also herzlichen Glückwunsch, Philipp.
Super.
er hat nur 7 von 11 Springen mitgemacht und ist trotzdem Sommer Grand Prix Führender. Da sieht man einfach, wie er abgeliefert hat. Auch bei den Stationen, wo er war.
Hervorragend. Also großartig. Hoffentlich kann er diesen Spirit und diese positive, ja, diesen positiven Vibe mitnehmen, dann auch in den Winter. Das sieht ja jetzt erstmal danach aus. Also wie gesagt, sich auch gegen die großen Namen durchgesetzt oder mit vorne dabei gewesen auf jeden Fall. Also keineswegs irgendeine Alltagsfliege, bei der man sagen kann, der Sieg ist irgendwie in Abwesenheit der großen Namen passiert, sondern auch da. Das wird natürlich unsere große Hoffnung für die kommende Saison werden.
Ja, und das braucht man definitiv.
Ja.
Aus deutscher Sicht. Ja, also das ist wirklich toll. Und ja, man sieht die nächsten Plätze. Sakutaro Kobayashi ist Zweiter geworden. Niklas Bachlinger ist letztendlich Dritter geworden.
Mit einem Punkt zurück. Übrigens nur.
Das ist super heftig. Wenn man sich das auch anschaut, Sakutaro Kobayashi hat 10 von 11 Springen mitgemacht und ein Niklas Bachlinger hat 6 von 11 Springen mitgemacht. Also, wow, das ist wirklich heftig. Da sieht man halt, wie vorhin auch schon gesagt, Ryo Kobayashi hat 5 von 11 mitgemacht, ist auf Platz 4. Also da kann man wirklich jetzt nicht wirklich so richtig drauf schließen, wie es letztendlich laufen wird, weil es einfach stimmt. Ja, auch Jan Hörd und Schofenig, ne, die waren 4 von 11 Springen und sind auf Platz 8 und 9 gelandet. Also man kann es einfach, wenn sie dabei waren, haben sie einfach krass abgeliefert, haben richtig viele Punkte gesammelt, aber sind halt einfach nicht repräsentativ für das komplette, ne, für das komplette Ergebnis einfach.
Es müsste mal so eine andere Berechnungsweise geben für den Sommer Grand Prix, wo man irgendwie die Ausgelassenen in irgendeiner Form mit in die Berechnung reinnimmt. Da wohl mal einer drüber nachgedacht hat.
Nee, denke ich nicht. Also könnten wir jetzt mal hier so ein bisschen jemanden Floh in Ohr setzen. Bitte eine andere Berechnung, die dann halt auch ein bisschen repräsentativer einfach ist.
Also für die Mathe-Genies unter euch, falls euch was einfällt.
Los geht's.
Genau. Ich habe, wie gerade schon gesagt, auch mal geguckt, jetzt hier tatsächlich Mackenzie Boyd-Klaus ist eben bei diesen beiden Wettkämpfen nur am Start gewesen, ist insgesamt damit 55. im Grand Prix Standing, aber das ist ja, wie wir gerade schon gesagt haben, nicht wirklich jetzt repräsentativ in dem Sinne. Schön auf jeden Fall und wirklich erfreulich, dass er überhaupt wieder international auftritt und ich hoffe sehr, dass wir ihn jetzt im Winter auch wirklich wiedersehen. Das wäre schon super.
Ja, auf jeden Fall. Gerade auch vielleicht Olympia, je nachdem.
Ja,
er wird ja
total
definitiv gebraucht werden.
Ja, genau. Das ist vielleicht auch tatsächlich der Grund, könnte ich mir vorstellen, ne, fürs Team. Ja, genau. Wir hatten in Klingenthal noch einen Mixed-Team-Wettkampf. Ich denke, das ist auch ganz interessant zu sehen, weil da natürlich dann auch mal so ein bisschen der Querschnitt der Nationen, Damen und Herren zu sehen ist. Hier souverän gewonnen die JapanerInnen. Das ist einfach auch verdient. Passt. Sie scheinen wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft zu haben. Danach kommen tatsächlich dann auch schon die SlowenInnen. Was soll man sagen? Ne? Stabile Mannschaft. Die gleichen Namen wie immer. 2 Nikas, 1 Domen, 1 Ante. Also 2 Preuze und dann halt der Rest, so wie immer. Danach kommen dann auch schon die NorwegerInnen. Das finde ich eigentlich auch wirklich gut, dass Norwegen sich da auch wieder positioniert und das auch, also mit Sündal und Granrud, auch ohne die beiden großen Namen, an denen eben jetzt immer noch so ein bisschen dieser Schatten der Ereignisse klebt. Richtig. Auf Platz 4 kommen dann die Deutschen mit Agnes Reisch, Pius Paschke, Selina Freitag und Philipp Raimund. Ich glaube, das zeigt auch eigentlich schon, wo Deutschland im Vergleich steht, so irgendwie.
Richtig. Also ich glaube, das ist ziemlich gut einzuordnen letztendlich.
So. Also es ist natürlich jetzt nur man kann da jetzt viel rein philosophieren und das soll jetzt auch nicht übertrieben werden, aber ich glaube, es zeigt, dass aus deutscher Sicht auch noch Luft nach oben ist, aber wir eben auch gerade, wie wir ja schon die ganze Zeit gesagt haben, mit Philipp Raimund da einen dabei haben, der richtig, richtig gut abliefert. Auf 5 stehen die Finnen, finde ich auch super toll, weil auch diese Mannschaft mal wieder ein bisschen Lichtblick braucht. Ja. Und dann auch schon mit relativ deutlichem Abstand die ÖsterreicherInnen. Wobei die auch ihre ich sag jetzt mal B-Herren, also mit Jonas Schuster und Niklas Bachling, wobei Niklas Bachling kann es ja auch nicht als B, nee. Aber es ist kein Stefan Graf dabei, kein Tschofenik dabei gewesen, das meine ich damit natürlich.
Richtig. Ja.
Genau. Ja, und danach kommt dann nochmal Polen, dann kommen die USA, die Franzosen, die sind nicht qualifiziert gewesen für den zweiten Durchgang, genauso wie die ItalienerInnen und die Rumänen. So, das war dann nochmal das Ergebnis des Team-Mixed-Wettkampfs auf der Großen Schanze in Klingenthal.
Ja. Ja, und damit ist definitiv die Sommersaison, zumindest der Sommer-Grand Prix, abgeschlossen gewesen. Wir haben dann noch eine Sache, über die wir sprechen möchten, und zwar die Deutsche Meisterschaft in Oberhof, die jetzt ganz, ganz frisch stattgefunden hat, über die wir nochmal sprechen wollen, ganz kurz. Weil das ist gerade bei den Männern doch sehr, sehr überraschend, wer da Deutscher Meister geworden ist. Also das kann man nicht unbesprochen lassen. Nämlich Felix Hoffmann ist Deutscher Meister. Genau. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Zwei Punkte, nein, nicht mal ganz anderthalb Punkte vor Philipp Raimund, also relativ knapp. Ja. Dahinter relativ knapp auch mit nochmal so roundabout, ja, mit zwei Punkten, genau. Pius Paschke und Andreas Wellinger ist dann dahinter auch relativ knapp auf dem vierten Platz und Platz fünf ist dann Karl Geiger, der hat schon mal ein ganz bisschen mehr Abstand. Adrian Tittel kommt auf 6, Konstantin Schmid ist auch noch da, der ist auf 7, Luca Roth auf 8. Genau, und dann danach kommen dann unsere ganzen Nachwuchsathleten. Ja, richtig. Aber Felix Hoffmann, also erstaunlich positiv natürlich auch hier, ein junger Athlet, der, von dem wir hoffentlich noch viel hören. Aber gerade jetzt, wenn man sich überlegt, was Philipp Raimund jetzt im Sommer geliefert hat, auch ein bisschen überraschend.
Ja, definitiv. Also deswegen mega cool, dass er da sich durchsetzen konnte vor Philipp Raimund, wirklich, der ja wirklich das Maß aller Dinge gerade im deutschen Team ist. Wirklich toll. Und natürlich möchten wir auch die Frauen nicht außen vor lassen. Da hat Selina Freitag ist dort deutsche Meisterin geworden vor Agnes Reich, dann Katharina Schmid, Juliane Seifert und Anna Holland ist auch wieder mit dabei. Die hat ja eine kleine Auszeit genommen, weil sie mental nicht so gut drauf war. Hat aber jetzt gesagt, dass sie viel an sich gearbeitet hat und sich nicht nur als Skispringerin Anna sieht, sondern auch als Mensch Anna sieht und jetzt wieder voller Kraft und auch wieder Bock hat, Skispringen zu machen. Deswegen schön, dass sie wieder mit dabei ist.
Genau, super. Ich finde auch wirklich erwähnenswert Juliane Seifert auf Platz 4. Juliane Seifert ist ja auch so ein bisschen die Grande Dame des deutschen Skisprings, auch nicht mehr die allerjüngste, aber auch hier immer mit dabei. Und finde ich wirklich richtig cool. Und Agnes Reisch, meine ich mich zu erinnern, dass wir vor kurzem schon mal über sie geredet haben und erstaunt darüber waren, wie schnell sie den Weg nach oben so stabil und souverän hingelegt hat. Also bin ich auch gespannt, was sie für den Sommer, für den Winter abliefern wird, muss ich sagen.
Ja, definitiv. Die ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Person im deutschen Team, neben Freitag und Schmid. Echt toll.
Genau. Ja, und dann wird uns noch bevorstehen eine große Veränderung nach Ende dieser Wintersaison. Das haben wir vor kurzem, ihr habt es wahrscheinlich alle schon mitbekommen. Der Bundestrainer Stefan Hornger hat sich entschieden, dass er jetzt noch einen Winter macht und dann ist Schluss mit Bundestrainer. Das kam für viele doch sehr überraschend. Der ist ja jetzt auch schon sehr lange dabei. Es gibt schon diverse Überlegungen so in die eine oder andere Richtung, wer wohl Nachfolger sein könnte. Ich finde das eigentlich ganz spannend. Es werden so mehrere Konstellationen momentan gehandelt, vor allen Dingen hausinterne Veränderungen sozusagen. Also zum Beispiel wäre da Thomas Thurnbichler, der ja einige Jahre das polnische Team betreut hat, was ja nicht ganz so ideal lief wie erwartet. Der ist ja jetzt seit einem halben Jahr oder sowas als B-Team-Trainer, so, zum DSV gewechselt. Ein sehr junger Trainer. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob der DSV das machen würde. Danach werden auch gehandelt Ronny Hornschuh und auch Heinz Kutin, also eher etwas ältere, erfahrene Athleten. Ein Name, den man im Zuge dessen auch immer wieder hört, ist Martin Schmidt. der,
ja. Naja,
ihr kennt ja alle Martin Schmidt, muss nichts zu Martin Schmidt sagen. Nee. Aber er wird natürlich als Bundestrainer noch gehandelt. Und eine sehr interessante Option, wie ich finde, ich weiß nicht, inwieweit es tatsächlich eine offizielle Überlegung ist, aber natürlich fällt auch ein bisschen der Name Alexander Stöckel, der ja nach dem Weggang, ich formuliere das jetzt mal neutral, Weggang aus Norwegen ja auch momentan, war ja dann auch kurzzeitig in Polen, das hat ja auch nicht so gut geklappt, aber eben auch momentan wohl keiner Trainertätigkeit im großen Stil nachgeht. So, Anna, was ist denn deine Lieblingsvariation?
Ah ja, also bei Stöckel bin ich vorsichtig, muss ich sagen.
Ja.
Weil, ja, ich, also er ist ein riesen, also ein großer Name, hat in Norwegen einfach krasse Erfolge gefeiert, aber es ist nicht gut ausgegangen in Norwegen, auch mit Polen. Ja, es muss ja nicht an ihm unbedingt gelegen haben, aber es hat irgendwie einen Fadenbeigeschmack, das Ganze. Was aber von der Erfahrung her ist, definitiv Stöckel. Martin Schmidt ist für mich sehr, sehr überraschend. Also wusste ich gar nicht, dass, ich habe mir das nie so wirklich verfolgt, was er jetzt so macht und ob er jetzt eine Trainerlizenz hat oder nicht. Würde ich sagen, ist noch zu hoch, zu groß für Martin Schmidt, direkt die deutsche Nationalmannschaft zu trainieren. Mein Favorit ist Thomas Thunbichler. Also ich hätte gern einfach mal, dass sie da sich trauen, jemand Jungen zu holen, der einfach auch in Polen und Österreich und so weiter Erfolge gefeiert hat.
Also ich sag mal, mit einem Österreicher kann man natürlich erstmal wenig falsch machen. Ne? Also gerade wenn man sich überlegt, diese ganze also er kommt ja nun mal aus dieser ganzen österreichischen Elite. Das wäre natürlich schon ein Knaller.
Ja.
Ja, also ja,
was sagst ich
finde, also ich finde tatsächlich Thomas Thunbichler auch eine sehr interessante Option, muss ich sagen. Das wäre schon irgendwie, ich weiß auch nicht, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der DSV wirklich Thomas Thunbichler so. Also ich meine, das ist schon auch jetzt ein großer Break zu Stefan Horngacher irgendwie, ne? So. Ohne jetzt also die Trainerfähigkeit da mit reinzunehmen, sondern einfach so vom Anschauen, in Anführungsstrichen. Also so vom ich finde aber tatsächlich auch sehr interessant die Variation Alexander Stöckel, muss ich ganz offen sagen. Denn er hat ja schon auch, es ist natürlich alles jetzt hinter diesem, fällt ja vieles zurück hinter diesem Ende seiner Karriere in Norwegen. Ja. Aber davor waren natürlich viele, viele sehr erfolgreiche Jahre, das darf man auch nicht vergessen.
Das stimmt, ja.
Ja, das wären so meine beiden Favorites, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Aber wäre beides auch ein höheres Risiko als ein Heinz Kutin zum Beispiel.
Ja, so. Ja, definitiv. Das auf jeden Fall. Aber es würde mal wieder ein bisschen anderen Wind reinbringen.
Ja.
Ich meine, wie lange war jetzt Horngacher Bundestrainer?
Auch schon eine Weile.
Ich bin schlecht vorbereitet, ich kann es nicht sagen, aber schon eine Weile.
Ich weiß auch nicht, ewig irgendwie so gefühlt.
Ewig.
Ja.
Und er hat wirklich ja große Erfolge gefeiert und es war ja jetzt zum Schluss so ein bisschen, ist ja einfach ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal. Und da jetzt einfach noch mal so ein bisschen einen anderen Wind reinzubringen. Und man weiß auch nicht, wie die Mannschaft sich nächstes Jahr auch dann mit neuem Bundestrainer auch zusammensetzt. Keine Ahnung, ob der Nächste aufhört, ob Kai Geiger noch weitermacht, der jetzt auch schon über 30 ist zum Beispiel.
Stimmt.
Pius Paschke ist auch 35. Ne? Da kann es ja sogar sein, dass ein kompletter Umbruch letztendlich in der Mannschaft stattfindet und gerade die Jüngere, auch Felix Hoffmann zum Beispiel oder Adrian Tittel oder so, noch mal mehr reinrücken, dass sich das komplett ändert. Deswegen würde ich dann in dem Moment sagen, holt nicht so jemand wie Heinz Kutin, sondern holt dann wirklich jemand wie Thunbichler oder Stöckel, die da noch mal einen komplett neuen Wind reinbringen, weil dann weht ja komplett ein neuer Wind in der ganzen Mannschaft irgendwie. Und das könnte halt einfach nochmal so ein bisschen so ein Neuanfang dann halt sein. Aber ich will nicht, dass Paschke und Geiger aufhören. Also ich will hier keine Gerüchte in die Welt setzen und ich will es auch nicht aber hervorbeschwören. Ja. Nein, bitte nicht. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Ich nehme es trotzdem mit den beiden Trainern. Ist vollkommen okay. Macht, bis ihr 50 seid, weiter.
Auch Andreas Wellinger ist jetzt, also ich glaube, es hängt schon auch einiges davon ab, wie das jetzt laufen wird, dieses Jahr, diese Saison.
Ja, also, glaube ich auch.
Ich bin sehr gespannt. Ich meine, es ist noch Zeit. Ich glaube nicht, dass wir da in naher Zukunft eine Info drüber bekommen. Es ist ja auch noch nicht notwendig jetzt. Die Saison hat ja noch nicht mal angefangen. Ich finde es eigentlich doch durchaus interessant, dass er das jetzt schon so frühzeitig mitgeteilt hat, sodass sich alle darauf vorbereiten können und gucken können, wie sind die weiteren Optionen. Ich bin gespannt, wer es am Ende sein wird. Vielleicht auch jemand ganz anderes. Kann natürlich auch mal sein, wissen wir nicht. Ihr könnt uns ja mal mitteilen, was euer Favorit so wäre oder eure Idee, wer der Nachfolger des Bundestrainers sein könnte.
Ja, da sind wir sehr gespannt auf eure Meinung.
Genau. Ihr wisst ja, ihr findet uns auf Instagram, 200 Inside Ski Jumping. Ja, und ich würde sagen, dann genießen wir jetzt nochmal die restlichen Herbsttage, bis dann die Wintersaison losgeht.
Ja, die und schneller losgehen, als man gucken kann.
Genau, und vorher, glaube ich, hören wir uns dann noch zu unserer Vorschau und unserem lustigen Namen raten.
Yay, darauf freuen wir uns natürlich schon sehr.
Genau. Okay, ihr Lieben, dann viel sehr Spaß schön. Noch und wir hören uns bald wieder.
Genau, viel Spaß, bis bald.
Tschüss. Tschüss.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.